Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Jazz Club King Georg Podcasts, Jazzcast, die gute Unterhaltung. Mein Name ist Wolfgang Frömberg, ich moderiere hier im Wechsel mit Jochen Axer, dem Betreiber des King Georg. Und in der Regel spreche ich an dieser Stelle mit Musikerinnen und Musikern und so ist es auch heute. Zu Gast ist Simon Belo, Pianist und Komponist aus Köln. Das heißt, Simon, du bist wirklich aus Köln, kölsche Jung?
Nee, ursprünglich komme ich aus Xanten, das ist so 100 Kilometer nördlich von Köln, an der holländischen Grenze.
Okay, ja. Aber lebst schon eine gewisse Zeit
in Köln? Ich lebe jetzt fast 7 Jahre in Köln, bin zum Studium hier hingekommen.
Mhm. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier uns in unserem kleinen Studio besuchst, wo wir natürlich trotzdem einen gewissen Sicherheitsabstand halten. Auch Anthony ist wieder am Start für die Technik. Ja, ich hatte, meine erste Frage ist eigentlich, es gab ja jetzt diese Flutkatastrophe hier in der Umgebung von Köln. Und ich habe mich gefragt, ob man, wenn man Musiker ist, die Ohren ganz besonders spitzt, wenn es Nachrichten über Hochwasser gibt, weil ja oft Proberäume und Studios auch in Kellerräumen liegen. Kennst du zum Beispiel Leute, die von sowas betroffen sind oder schon betroffen waren? Und hast du auch solche Räume, wo du dann sozusagen erstmal Angst hast, dass da Wasser eindringen könnte, weil dann ist der Schaden ja ziemlich hoch, ne?
Ja, ich habe jetzt von über Facebook von Lydia Schiller und Nikolai Amrin erfahren, dass eine Musikschule, wo sie unterrichten, sehr stark betroffen war.
Dann alle Erftkreis dann.
Ja, alle Instrumente irgendwie unter Wasser gewesen. Mhm. Und ich selbst bin Dienstag in Urlaub gefahren und habe dann auch von der Katastrophe gehört und war dann auch ein bisschen ängstlich um mein Klavier, was auch im Proberaum steht. Zwar nicht im Keller, aber kann ja auch sein, dass was durch die Decke kommt. Und dann habe ich aber Entwarnung bekommen und war dann ganz happy.
Genau. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist ein Glück im Unglück. Na, jetzt leben wir ja gerade sowieso in so einer Art Übergangsphase, würde ich sagen. Die Einschränkungen durch die Pandemie hier in Köln, Nordrhein-Westfalen, kann man sagen, sind gerade so geringfügig wie lange nicht. Und man hat schon gemerkt, als wir uns hier so abgesprochen haben, einen Termin für den Podcast versucht haben auszumachen, jetzt schon seit einigen Wochen, dass das gar nicht so einfach war, weil du, glaube ich, auch in letzter Zeit einiges zu tun hattest. Kannst du mal sagen, was du so in den letzten Wochen alles gemacht hast?
Naja, also ich war halt auch im Urlaub letzte Woche.
Wo denn?
Jetzt verraten wir es. An der Ostsee, das heißt Born am Darß, das ist so in, so ganz, so auf so einer Halbinsel, nahe Dänemark, genau, es war sehr schön,
Was du so, du hast ja auch, glaube ich, trotzdem auch musikalisch einiges zu tun gehabt.
Genau, also Konzerte, Konzertvorbereitungen und komponieren für die Konzerte, man will ja nicht immer dieselben Stücke spielen, man will ja auch irgendwie neue Sachen präsentieren. Und eben, wenn man auch auf die Sideman-Sachen, habe ich mich vorbereitet natürlich und genau, das war zu tun. Ansonsten auch Schüler, die ich unterrichten muss und oder unterrichten darf, besser gesagt. Und da auch Material liefern möchte, gutes Material liefern möchte, nicht einfach irgendwelche Sheets aus dem Internet, sondern das selber raustranskribiere. Aber also eigentlich Vorbereitungen auf Konzerte.
Ja, da hört man ja auch schon raus, dass du sehr vielseitig unterwegs bist, ne? Dein eigenes Quartett hast, da können wir gleich drüber sprechen, als Sideman irgendwie in anderen Formationen spielst, auch lehrst. Aber zuerst möchte ich dich fragen, wie hast du denn die, jetzt kann man wieder live spielen, jetzt kann man wieder vor Publikum spielen, im King Georg konnte man das auch während der Lockdowns in Streams, aber im Grunde war es ja für viele Künstlerinnen auch eine sehr schwierige Zeit. Wie hast du diese Phase der Lockdowns erlebt? Ich meine, du bist ja auch noch ein sehr junger Musiker und da ist man ja auch irgendwie immer in so einem Zustand, dass man auf dem Sprung ist, würde ich sagen, und sich entwickelt und das ist ja auch keine unwichtige Zeit. Wie hast du das empfunden für dich?
Ja, also es war so ein bisschen so ein Auf und Ab eigentlich. So mal habe ich es extrem genossen, so viel Zeit zu haben, um über mich nachzudenken und auch um nochmal so ein Reset zu starten eigentlich, ne? So, dass man sich überlegt, was möchte ich überhaupt eigentlich, was macht jetzt eigentlich Sinn für mich und was ist meine intrinsische Motivation da drin, nicht irgendwie genau guckt, dass man anderen irgendwie gefällt oder so, oder dass man dafür sorgt, sondern dass man eigentlich mehr zu sich selber kommt. Insofern war das eigentlich eine gute Zeit, aber es gab auch dann Momente, wo man dachte, wo gerade wenn dann angekündigt wurde, jetzt gehen die Zahlen wieder runter und dann gingen sie doch wieder hoch, ja, wo man dann einfach dachte, schade. Und ja, dann, man macht's ja auch für die Leute, man spielt ja auch für die Leute. Also ich spiele dafür, um auch Leute zu berühren mit meiner Musik. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber so ist es. So.
Dafür ist Musik auch da,
oder? Ja,
also jede Art von Musik, würde ich sagen. Ja. Also es ist interessant, weil ich glaube, David Helm hat mir hier im Podcast, im Jazzcast, sowas Ähnliches erzählt, aber hat man auch Angst, dass da dann, also dass man so in Klausur geht, ja, nochmal Dinge überdenkt, also dass man diese Pause dann so produktiv macht. Aber hat man auch Angst, dass so Zusammenhänge vielleicht verloren gehen, eben die es einem möglich machen, dann vor Publikum zu spielen, also dass Läden auf einmal nicht mehr da sind?
Auf jeden Fall. Man hat ja auch gehört, dass manche Läden haben es ja auch irgendwie gepostet, dass das eine ganz schwere Situation ist und die dann zumachen mussten.
Ja.
Und natürlich, gerade für die, gerade für uns, wir machen ja eher Nischenmusik, was nicht heißt, dass sie weniger wichtig ist für die Gesellschaft, meiner Meinung nach, aber ja, da hat man schon Sorgen. Ne?
Klar. Nischenmusik, meinst du jetzt den Jazz an sich oder meinst du quasi eine bestimmte Richtung damit?
Also eigentlich eher so eine bestimmte Spielhaltung, ne? Dass man weg vom Kommerz geht und einfach die Haltung hat, ich mach was wo ich hinterstehe und die Leute, entweder denen gefällt's oder nicht, das ist nicht in meinem, das ist irgendwie nicht, ja, ich habe da keinen Einfluss drauf erstmal, also beziehungsweise hätte ich, aber will ich nicht. Also es ist eher so eine Haltung, die man einnimmt.
Also auch nicht so Musik als Dienstleistung, sondern erstmal,
genau,
ich repräsentiere eine Haltung oder wir als, ne, als Ensemble und dann mal schauen, was zurückkommt.
Genau, ja.
Ja. Also es ist hier so ein bisschen Prinzip dieser Sendung, dieses Jazzcast, dass wir uns auch so ein bisschen über die persönliche Geschichte der Gäste unterhalten. Und ich fange mal ganz gerne an mit der Frage, ob dich dein Elternhaus schon musikalisch geprägt hat. Das heißt, ob deine Eltern selber auch Musik gemacht haben, ob Musik eine große Rolle gespielt hat. Weil du hast ja auch schon als Kind sehr früh angefangen, Instrumente zu lernen.
Ja, ich habe tatsächlich sehr früh angefangen, Musik zu machen, hatte da immer Spaß, direkt irgendwie was zu drücken und dann kommt da irgendwas raus. Und man hat da irgendwie eine, vielleicht Kontrolle drüber, vielleicht auch nicht, aber man...
Was heißt, früh schon im Gitterbettchen?
Ja, im Gitterbettchen tatsächlich, mit so einem 3-Tasten-Keyboard. Und weiß auch nicht, ich habe da stundenlang drauf rumgespielt, obwohl es ja nur 3 Töne erzeugt.
Mhm.
Ich glaube, dann haben meine Eltern, oder ich weiß, dann haben meine Eltern erkannt, ey, der Simon, dem macht das ganz viel Spaß und dem gibt das ganz viel Freude, irgendwie Musik zu machen. Und dann haben die das gefördert. Selber Musik, meine Mutter hat Gitarre gespielt, hat jetzt angefangen mit Klavier tatsächlich vor 2 Jahren und übt auch ganz viel.
Es ist nie zu spät.
Es ist nie zu spät, ne, wenn der Zugang der richtige ist.
Mein Gott, ich denke mal, für mich ist es zu spät, Instrumente
auf gar keinen Fall.
Ein bisschen Gitarre spiele ich, aber du meinst, man kann in jedem Alter eigentlich anfangen.
Ja, ja, es ist natürlich vielleicht leichter, wenn man früh anfängt, ne,
weil
dann, genau, aber ich hatte eine sehr, sehr positive Connection zur Musik von Anfang an. Es war immer sehr spielerisch und hatte dann das Glück, dass ich so gute Eltern hatte, die das gesehen haben und mit Empathie darauf reagiert haben, dass das mir so viel Freude macht. Und dann gab's mal so Bongos, da habe ich ganz viel mit gespielt, also hauptsächlich erstmal Percussion und Instrumente, die jetzt technisch nicht so viel erfordern. Also ich wollte direkt Musik machen. Auch ein Klavier ist ja erstmal technisch, erstmal zumindest, nicht so anspruchsvoll. Man kann eigentlich direkt loslegen. Und genau, dann ging viel über die Ohren tatsächlich. Also Schlag,
drauf und es kommen Töne raus.
Genau.
Ne? So, das meinst du.
Dann. Genau, und damit Freude haben, dass irgendwas passiert. Und so Instrumente wie Geige oder Trompete, die haben mich von Anfang an nicht so interessiert und ich glaube auch zu wissen, warum eben, ne, weil man da waren viele Hindernisse.
Also es klingt ja auch so ein bisschen so, wenn du das so erzählst, und das hast du ja dann auch, wenn ich recht informiert bin, auch gelernt, dass so ein Schlagzeuger auch tatsächlich, ne, in dir steckt.
Wirklich. Ja, ja.
Also Klavier und Schlagzeug, das waren die Instrumente, die du dann gelernt hast, so habe ich das dann.
Genau, Bio, ich musste lange darum betteln, ein eigenes Schlagzeug zu bekommen, weil meine Eltern sagten immer, nee, das ist zu laut und so, und durfte dann auch lange nur irgendwie eine Viertelstunde am Tag spielen, weil das war zu laut, aber meine Eltern haben dann...
Stand so, das in deinem Zimmer, oder?
Das stand dann im Keller.
Das stand...
Aber der Raum war eher so laut, dass es das nochmal verstärkt hat, würde ich sagen.
Also die Architektur war jetzt nicht so abgedichtet, nee. Hier, wie wir uns eben drüber unterhalten haben, dass King Georg seit geraumer Zeit so eingerichtet ist, ja, dass man mitten in der Nacht ein Konzert hier veranstalten kann. Der Keller war eher, da hat es dann geschallt, ja.
Genau.
Hatten die Nachbarn auch was davon.
Ja.
Und wie lange hast du Klavier und Schlagzeug dann parallel gelernt?
Wie lange? Also ich kann nur sagen, wann ich angefangen habe mit Klavier. Ich habe mit 4 Jahren Klavierunterricht bekommen und habe dann mit 5 kurz wieder aufgehört, weil es irgendwie zu früh war.
Früh, oder?
Und so. Und habe dann mit 6 wieder angefangen.
Ja.
Aber die Lehrerin, die ich hatte, die war sehr nach Noten und so. Mhm. Und das war nicht so mein Ding. Und eben wie ich sagte, ich will direkt Musik machen. Und das stand dann auch eher im Wege. Auch wenn ich jetzt begriffen habe, dass man das alles lernen kann und alles. Bin dann mit 9 zu einem Jazzlehrer gekommen, hatte Glück, dass in Xanten an der Dommusikschule Tae Sung Chung gelehrt hat.
Mhm.
Und der hat das sofort erkannt. Hey, der Simon hat ganz viel Talent, der hat gute Ohren. Und
Gehörbildung ist so ein Wort, was ich aufgeschnappt habe. Ich habe mich ein bisschen auch mit dir auf deiner Website beschäftigt. Mhm. Ich glaube, simonbelo.com ist es, oder?
Genau.
Ja, in einem Wort. Kann ich jedem empfehlen, sich da auch mal ein bisschen umzutun. Auch wegen den Videos können wir auch gleich drüber sprechen, die man da sehen kann, in den Verlinkungen irgendwie zu deinen Alben. Gehörbildung, erzähl mal was davon, weil Harmonik, Gehörbildung, das hast du dort an dieser Domschule schon gelernt, bevor du, oder wurdest darin ausgebildet, besser, bevor du dann an die Musikhochschule gegangen bist.
Ne? Genau, also im Grunde...
Was macht man da, um das Gehör zu bilden?
Ja, also eigentlich so Check-up-mäßig, also dass man, der Lehrer spielt was vor.
Ja.
Genau, und dann... hört man und dann muss man das erkennen, muss man das benennen eigentlich.
Mhm.
Man denkt jetzt erstmal, das hat nicht viel mit der Praxis zu tun, aber tatsächlich übt man dann, dass es auch schneller geht. Und wenn es so schnell geht, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss, dann spiegelt sich das dann auch in dem Machen von
Musik
wieder.
Dann hat man es verinnerlicht. Ja.
Genau. Und das habe ich ganz viel mit meinem Klavierlehrer gemacht. Der hat auch an der Folkwang Hochschule studiert und in Hilversum und das war ja damals sozusagen Amsterdam Hochschule das. Und der hat das diesen Hochschul-Vibe, sag ich mal, also direkt auch übertragen, also da macht man ja auch Gehörbildung und Harmonielehre und das habe ich auch alles bei dem gelernt und er hatte sehr viel Geduld und er sagte dann auch immer, ja, das ist hast du nicht verstanden? Ja, egal, ich erkläre das noch 1 Million Mal und dann hast du es verstanden. Ich habe nicht ganz dran geglaubt, aber es war tatsächlich so. Er hat immer die gleichen Sachen erzählt und irgendwann immer mehr verstanden.
Wie wichtig sind Lehrende?
Also ganz, ganz wichtig.
Weil du bist ja selber einer inzwischen und du hast ja gerade eben erzählt, ne, dass du dann schon auch neugierig warst und darauf Lust hattest. Aber dann kann man ja vielleicht auch mal zumindest kurz an die falschen Lehrenden geraten und es kann es einem ja auch verleiden. Ne? Ich glaube, so geht es wahrscheinlich ja auch vielen, irgendwie, die dann Musikunterricht abbrechen oder Instrumente erlernen und dann auf halbem Weg. Vielleicht auch, weil es da irgendwie nicht so passt. Ja? Also wie wichtig sind Lehrende und Musik? Also es ist ja eine sehr komplexe, vielschichtige Sache.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist halt,
ja nicht nur um Noten oder um Technik.
Es geht nicht darum, wie gut kann der Lehrer Klavier spielen. Natürlich sollte er gut sein Instrument beherrschen, aber es geht darum, dass er pädagogisch viel zu bieten hat eben. Und das bedeutet eben, ganz genau zu merken, was macht dem Kind jetzt irgendwie Freude. Ne? Und wie kann ich irgendwie die Connection, wie kann ich die Connection zur Musik in dem Schüler oder in der Schülerin wecken und positiv also als was Positives, als was Lebensbejahendes aufrechterhalten oder bilden. Das,
und die Fantasie anregen, ne?
Die
und
Fantasie nicht anregen.
Unterdrücken.
Genau, dabei. Und das ist ganz wichtig. Und da sind sich vielleicht einige Lehrer oder Lehrerinnen nicht so ganz bewusst, dass es so dass es so wichtig ist, die erste Connection zur Musik, dass die positive Gefühle auslöst. Und natürlich gehört auch mal zum Unterricht dazu, also mein Klavierlehrer hat auch mal gesagt, war auch mal streng und so und aha. hat auch gesagt, du Simon, dass wenn du das können möchtest, dann musst du das auch jetzt üben. Und das ist klar, es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, aber das im Gesamten, dass es nicht zu etwas wird, etwas Zwanghaften wird, sondern eigentlich zu etwas, ich habe da Lust drauf und das ist eine große Aufgabe. Also wir haben da, MusiklehrerInnen, wir haben da eine ganz große Verantwortung.
Jetzt gab es ja wahrscheinlich zum Jazz schon allein über diesen Lehrer, den du erwähnt hast, dann eine Beziehung. Ja, aber wie lief dann sonst deine musikalische Sozialisation ab? Weil die gibt's ja auch noch, dass man eben einfach Musik hört, ja, als Kind, als Jugendlicher. Was hast du so für Sachen gehört? Und wie sehr hat dich das beeinflusst und nochmal auf Ideen gebracht, geprägt? Und
ja, also angefangen hat es tatsächlich mit Keith Jarrett ganz viel, auch Köln-Konzert, so und bei Keith Jarrett, das finde ich bis heute, ist einfach diese Spielfreude so stark hörbar und dieser Glaube daran, an den Ideen festzuhalten, die man dann hat.
Ja.
Und genau, und es war aber schon auch so, dass ich gewisse Musik anstrengend fand. Und dann habe ich aber trotzdem kurz mal gehört und nach zwei Stücken dann gesagt, okay, jetzt reicht's. Es wurde dann, ich wurde immer belastbarer sozusagen, ne? Ich habe auch das Glück gehabt, dass dann Kollegen und Kolleginnen von meinen Eltern, die sind beide Lehrer, dann auch Jazz-CDs mir gebrannt hatten oder Dateien geschickt hatten. Und unfassbar viel und auch viel, was ich anstrengend fand, aber also von Jahr zu Jahr, ich hatte dann so eine Playlist-Sammlung, mich immer weiter rangetastet habe. Später fand ich dann Esbjørn Svendsen Trio auch schön, also einfach von den Kompositionen und von dem Vibe. Ich konnte mich da sehr gut reinfühlen und das dann habe ich erkannt, ey, Musik kann mich wirklich in so eine eigene Welt katapultieren. Mhm. Ja, und dann ging es irgendwie weiter, ne? Bill Evans fand ich auch immer toll und Herbie Hancock und ja, so.
Und klassische Musik oder Popmusik hat es.
Klassische Musik auch, genau. Auch auf jeden Fall so Bach und Debussy, Ravel.
Wann ist dir denn oder wann hast du gedacht, das mache ich mein Leben lang? Ich werde irgendwie mit der Musik mein Geld verdienen, das wird mein Leben sein, ja. Also.
Tatsächlich relativ früh, also so mit, ich glaube, 13 oder so, habe ich zu meinem Klavierlehrer gesagt, ich will das als Beruf machen. Und dann meinte er schon so, oh Gott, ja, oh Gott, ja. Da musst du aber auch der richtige Typ für sein und bla bla.
Was heißt das?
Ja.
Was hat er damit gemeint, der richtige Typ?
Wahrscheinlich, ja, es ist schwierig zu sagen, dass man vielleicht sich selber nicht zu wichtig nimmt, dass man es für die Musik macht. Also dass er hat immer drauf oder ne, dass man die Musik so sehr liebt, dass man selber, also man selber rückt so ein bisschen in den Hintergrund, aber die Musik, weil die Liebe zur Musik so unfassbar groß ist. Und das hat er dann auch gesehen. Aber er war natürlich anfangs skeptisch und sagte, ja gut, der ist jetzt 13, da kann sich noch so viel ändern.
Ja, da spinnt man auch gern rum,
ja, genau.
Große Ideen. Aber.
Ja, aber er hat dann immer mehr gemerkt, ey, die Liebe bei dem Simon zur Musik ist unermesslich groß.
Ja. Du bist dann nach Köln, da hast du an der Musikhochschule, hatten wir ganz am Anfang. Das ist jetzt ungefähr 7 Jahre her.
Genau, 2014 habe ich hier angefangen, direkt nach dem Abitur.
War ein wichtiger Schritt, oder?
Ganz wichtiger Schritt. Das war, ich glaube, einer der glücklichsten Momente meines Lebens, als dann der Brief reingeschneit kam nach Sonsbeck, wo ich herkomme.
Ja.
Das war da dachte ich, jetzt habe ich es geschafft. Was dann natürlich auch wieder relativiert wurde, als ich dann hier ankam, weil dann habe ich gesehen, ey, es gibt sehr, sehr viele andere gute Musiker.
Ja.
Und dann...
Ja, stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor. Ne? Man ist da so in seiner Bubble für sich und alle sagen, wow, du bist aber auch, ne, du bist ja richtig gut und wow. Und
genau, ich habe da ja alle Konzerte gespielt.
Genau, und dann kommt man an einen Ort, wo plötzlich sozusagen die Elite eines gewissen Jahrgangs sich versammelt und dann merkt man, okay. Ja, kann ich mir vorstellen. Also was war das für dich für ein Prozess an der Hochschule? Wie würdest du die Jahre beschreiben? Du hast mit Bestnote, glaube ich, abgeschlossen.
Ja, ja. Also das...
ja, das, nicht ganz unwichtig.
Ja, ja. Aber das, ja, also erst war es erstmal ein Rückschritt, würde ich sagen. Also ich war in Sonsbeck immer sehr überzeugt davon, von meiner Musik und was ich da tue. Und dann fing das an, dass ich an mir haderte und dass auch ich merkte, oh, man kann Musik ja doch irgendwie bewerten. Und das ist auch Teil eines Musikstudiums, dass die Leute das vielleicht tun, aber weniger die Lehrer eigentlich, weil wir haben hier in Köln sehr viele Lehrer, die checken, der Druck ist eh schon hoch genug.
Ja.
Man muss jetzt nicht noch Druck hinzufügen. Den Druck machen sich schon die jungen Leute selber, so untereinander.
Ja.
Und genau, es war erstmal schwierig, aber ich hab das dann im Laufe der Jahre immer mehr verarbeitet. Und jetzt versuche ich aber immer noch, hab's schon ein Stück weit geschafft, aber versuche weiter wieder dahin zu kommen, wo ich vorm Studium war eigentlich, was das, so was diese, ja, Überzeugung angeht. Es ist nicht wichtig, also es geht in der Musik nicht darum, abzuliefern und nicht darum, irgendwie sich vor andere zu stellen. Darum geht's überhaupt nicht, sondern eher, sondern einfach ja zu akzeptieren, also zu hören, oder wie soll ich das formulieren, einfach wohlwollend der Musik gegenüberzutreten, die gemacht wird, und nicht die zu zerfleischen, auch wenn andere spielen, und
neugierig
und
vielleicht auch zu sein,
oder? Ja.
Das hat ja auch immer was Forschendes, das heißt sozusagen immer noch neue Sachen zu entdecken.
Auch das,
so stelle ich mir vor.
Aber eben nicht zu streng zu den sich selbst und zu den MusikerInnen zu sein, die einen umgeben, sondern wohlwollend gegenüberzutreten, was da passiert. Und
2016 hast du dein Quartett gegründet.
Mhm.
Wie habt ihr zusammengefunden? Also Fabian Dudek, Jan Philipp, Yannick Thiemann, sind die anderen Mitglieder des Quartetts. Ihr habt, glaube ich, auch zwei Alben inzwischen veröffentlicht. Wie seid ihr zusammengekommen? Habt ihr so eine ähnliche Einstellung der Musik gegenüber? Kann man das sagen?
Also. Das kann man sagen, ja. Also auf jeden Fall. Wir sind zusammengekommen über eine Jam-Session oder haben dann tatsächlich gemerkt, hey, das passt unfassbar gut. Wir haben Standards gejammt und es war direkt irgendwie speziell. Es war nicht so wie eine andere Jam. Es war direkt was Eigenes. Und ich habe sehr viele Jams veranstaltet in den ersten zwei bis drei Jahren in der Hochschule, habe da sehr viel immer organisiert, und weil ich halt auch das total genossen habe, ey, in meiner Heimatstadt ging das so leicht nicht. Da gab es einen Jazzmusiker sonst, Fabian Neubauer, der jetzt auch, genau, der morgen auch hier spielt tatsächlich.
Das heißt aber, du hast das Soziale dann eben auch genossen, ja, also sozusagen, oder auch ausgekostet, weil es gehört ja zur Musik eben auch dazu, ne?
Und sozial war das halt auch, war da auch so eine gewisse Grundakzeptanz da, eben diese selbe Philosophie, von der ich geredet hatte, dass es nicht darum geht, abzuliefern, sondern dass es darum geht, sich selber zu finden und sich selber zu spielen und sich selber, und so eine gewisse Akzeptanz da ist, und die ist bis heute da, also, es kann ja mal sein, dass ein Konzert nicht so gut abläuft. Es kann sein, dass was ganz anderes passiert, dass jemand auf einmal was macht, was überhaupt nicht in den Noten steht. Selbstverständlich, das ist Jazz, aber dass dann so eine Akzeptanz da ist auch. Ne? Und das geht mit den drei Jungs unfassbar gut.
Seit wann komponierst du eigentlich? Wann hast du damit angefangen, sozusagen deine eigenen Sachen, nicht nur Sachen nachzuspielen oder zu interpretieren, sondern eben auch deinen eigenen Kram zu schreiben?
Also eigentlich auch schon sehr früh. Es fing an mit so Popstücken. Ich habe, wie gesagt, sehr wenig nach Noten gespielt, sehr viel improvisiert.
Hast
und dann
du,
haben sich auch
hast
so
du ein paar Hits geschrieben?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Und ich weiß nicht, ob ich die heute noch, heute würde ich die nicht mehr spielen.
Hast du aufgenommen?
Ja, die sind noch irgendwo auf meinem, auf meiner Festplatte schlummern die. Genau,
und dann
also schon sehr
irgendwann
früh
die
habe ich
Early
angefangen.
Years oder so, ne? Man kennt ja diese Sampler,
Ja.
die dann irgendwann rauskommen.
Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Wenn mir nichts mehr einfällt. Ja. Und dann habe ich während des Studiums erstmal ein Jahr lang gar nicht komponiert, weil ich,
Ja.
wie gesagt, irgendwie nicht davon überzeugt war, weil so viel kritisiert wurde. Und dann, ja, dann habe ich aber auch schnell wieder damit angefangen. Und seitdem finde ich das eigentlich spannend, dass es ist eben im Grunde eine langsame Improvisation fast schon, ne?
Die
Weil
Komposition.
diese Kompositionsarbeit, weil man,
Aber du bist alleine dabei,
ich bin
oder?
alleine dabei, ja, das schon. Aber ich, also meistens sieht der Kompositionsvorgang erstmal so aus, die ersten Ideen sammle ich eigentlich über Improvisationen. Entweder ich kann mich dann noch erinnern oder ich nehme mich eigentlich fast immer auf
Ein Jam
und höre
Session
es
zum
mir fast
Beispiel.
nie an. Aber wenn ich weiß, da war irgendwas,
Ja.
dann kommt das eigentlich aus einer Improvisation heraus. Und genau, diese Langsamkeit beim Improvisieren, beim Komponieren, die ist schön eigentlich.
Siehst du da auch Parallelen zum Geschichten erzählen? Also ist das eine Art, auf musikalische Art, eine Geschichte zu erzählen, eine Komposition und vielleicht sogar auch das, was dann live auf der Bühne im Zusammenspiel daraus wird? Ich musste da auch dran denken, weil das Debütalbum des Quartetts ja Wailing Winds Story auch heißt, ja. Und da ist schon einiges drin, finde ich, was so ein bisschen so ein Faden ist, wenn man sich mit deinen Sachen beschäftigt, also die Elemente, die eine Rolle spielen. Und dann eben bin ich über dieses Wort Story gestolpert, weil ich finde auch, wenn man sich deine Sachen dann anhört, was man wie gesagt auf der Website machen kann, da gibt es einige Videos, dann taucht man gleich auch in so Geschichten ein, ob man will oder nicht, also mit der Musik. Aber empfinde nur ich das jetzt so oder ist das für dich vielleicht auch eine Art, eine Geschichte zu erzählen? Würdest du das so nennen oder wie würdest du die Musik beschreiben oder diesen
Ja,
Prozess?
also das würde ich auf jeden Fall unterstreichen, ja. Wie es dann, also was zuerst da war, das ist manchmal unterschiedlich. Ich find's sehr schön, wenn man eigentlich ein Bild hat von etwas, bevor man die Komposition schreibt und dann dahingehend sich inspirieren lässt von irgendeinem Bild oder einem Text. Ist ja auch ein Bild irgendwie, ne?
Ja, klar.
Und sich daraus dann Musik entwickelt. Ich muss aber zugeben, dass es nicht immer so war bei jeder Komposition. Es war auch manchmal zuerst eine musikalische Idee da und dann eine Assoziation. Aber ich finde das schön, wenn das zuzulassen. Also Musik ist nicht dazu da, um Musik selber zu sein, sondern dazu da, um irgendwas oder kann, aber für mich nicht. Also für mich ist dann immer so eine größere Assoziation dann da. Also die Musik erklingt und sie kann auch bei jedem Hörer was anderes auslösen.
Wird sie vermutlich
Ja,
auch, ne?
genau. Also ob das jetzt Wailing Wind Story, ob das jetzt dieses Bild auslöst oder ein ganz anderes Bild, ist ja egal. Ich fühle mich da auch dann nicht irgendwie, ist ja klar, das ist nicht schlimm. Aber
Liest du
wenn es
gerne
das
zum Beispiel
auslöst,
Kritiken über die Sachen, die du machst? Liest du dir sowas
ich
durch?
lese das
Da
durch,
wird man ja
aber
mit
ich
sowas
habe,
konfrontiert dann
ja,
direkt, ne?
ja.
Och, okay, das sehen also andere darin.
Ja, ich finde das interessant, ich lese das durch, aber ich lege das nicht auf die Goldwaage. Das ist, man muss sich freimachen von Kritik, das ist ganz klar, finde ich. Also das darf einen nicht so stark interessieren.
Die andere Sache mit dem Thema wollte ich auch gern fragen. Elements of Space heißt das zweite Album und ich glaube, das erste Stück gleich Wasserschimmer. Da sind wir wieder bei den Elementen. Into the Forest gibt es auch ein Stück, das ist genau wieder von dem anderen Album. Bist du auch so eine Art musikalischer Naturwissenschaftler oder woher kommen diese Motive? Oder ist es ganz unbewusst?
Ich setze mich halt gerne in die Natur und lass mich in so einen Zustand
Das machst du.
hineinversetzen, das schon.
Ja.
Und das macht Musik ja auch in gleichermaßen. Das ist also im Grunde genau das Gleiche.
Ja.
So ganz konkret höre ich mir auch manchmal Vogelgesang an und nehme das auf, wenn ein spannender Vogel
Machst du so Field
zwitschert.
Recordings, ja?
Ja, also ja, genau. Und höre dann ganz genau zu, weil überall steckt Musik drin. Also auch das Rascheln der Bäume ist Musik. Ja. Also es ist Chaos, aber es ist Musik.
Ja. Bist du ein Rebell? Weil ich meine, vielleicht ahnst du, warum ich das frage. Es gibt ein Zitat auf der Website, ich glaube, es von wem ist es? Chris Spector, ja, dass du dich als Rebell betrachtest, aber dass du ein Mainstreamer im Herzen bist. Was ist damit gemeint?
Das habe ich so nie unter, also ich, man kann ja, man hat ja nicht unter Kontrolle, was die Leute
da. Aber du hast es ja immerhin da quasi, ja. Das ist ja auf der Seite, ja. Deswegen frage ich.
Ja,
was könnte denn dahinter stecken? Was könnte denn damit gemeint sein? Rebell. Also ist es diese, sozusagen diese Haltung, die du ganz am Anfang beschrieben hast, dass du dich nicht um Erwartungshaltungen zum Beispiel scherst, ne? Ja, dass man jetzt nicht hingeht und sagt, es gibt ja so Abende, wo es dann heißt, okay, das Publikum erwartet zum Beispiel Standards und die spielt man dann und man macht es denen dann sozusagen auf eine gewisse Art recht oder die wollen jetzt was ganz Ausgeflipptes. Und das sollen sie dann bekommen, aber darum kümmert man sich dann halt nicht, sondern macht das, was gerade in einem steckt oder woran man gerade selbst Interesse hat.
Genau, also ich weiß nicht, ob das Wort Rebell dann vielleicht nicht ein bisschen zu stark ist, aber auf jeden Fall so eine Sache, so ein so eine Eigenständigkeit und die dann auch auszuleben und das ist schon irgendwie wichtig mir, dass man, also insofern schon. Also ich habe, sobald ich irgendwie merke, ist jetzt gerade so ein ideologischer Vibe in der Luft, dann bin ich immer genau anti. Ja, das kann man schon so sagen.
Okay,
also genau dann muss ich, genau dann, wenn ich das merke, arbeite ich sozusagen dagegen.
Mhm. Und ist das auch die Spannung, die es dann im Quartett, die das Quartett ausmacht? Gibt's das da auch? Dass sozusagen aus so einer Spannung zwischen den Musikern dann die Musik entsteht? Oder seid ihr da eher auf einer Wellenlänge?
Naja, klar, ich habe ja gesagt, ne, die dürfen machen, was sie wollen. Und die sind auch eigene Köpfe. Und genau, also deswegen passt das, glaube ich, so gut, ne, weil wir da auch ähnlich ticken, ne, weil der da jetzt nicht irgendwie ans Publikum gedacht wird oder auch an die eigenen Musiker. Ich muss den eigenen Musikern jetzt, den Musikern in der Band jetzt irgendwie gefallen, ganz und gar nicht, sondern eher so, ich möchte jetzt hier das dahin treiben und dann kann es auch passieren, dass in der Musik dann das ignoriert wird oder, aber das ist ja Spannung in der Musik, also das ist ja nichts Schlechtes am Ende, ne?
Ja. Ich habe noch ein anderes Zitat hier von Hubert Nuss über dich. Sein singender Anschlag ist betörend, sein musikalischer Geschmack treffsicher. Und das fand ich dann sehr interessant. Beides sind Resultate einer beeindruckenden künstlerischen und menschlichen Integrität. Ich meine, das spielt ja natürlich auch darauf an, dass Persönlichkeit eben auch einfach viel ausmacht. Also in der Musik und da erinnere ich mich an eins der ersten Stream-Konzerte, wo du solo in diesem Young Talents-Rahmen hier im King George gespielt hast, dass ich mit mehreren Leuten hier noch auch aus dem Team zusammen geguckt habe. Also auch, weil wir gucken wollten, ob der Stream überhaupt funktioniert. Und du uns da schon ganz schön mitgerissen hast, muss ich sagen. Weil man das Gefühl hatte, irgendwie da sitzt halt so ein, das Musik mit so einem gewissen Ausstrahlung, ja. Das ist jetzt wahrscheinlich auch schon über ein Jahr her. Was ich dich fragen wollte, wie wichtig ist das für dich sozusagen, so eine eigene, auch eine eigene Stimme zu finden, ja, als Musiker? Und welche Persönlichkeiten beeindrucken dich sehr, zum Beispiel im Jazz? Ja,
also erstmal dazu, wenn man es forciert, ist es, glaube ich, nicht ehrlich. Man muss es jetzt nicht forcieren, aber man muss sich bewusst sein, dass es dass der Charakter immer hörbar wird. Und ich habe mich sehr über dieses Kommentar von Hubert Nuss gefreut.
Ja.
Und fand das sehr schön zu hören. Das war sehr rührend. Glaube einfach, dass man, wenn einem alles egal ist, außer die Musik und was da passiert, dann kommt das automatisch dann reißt man die Leute automatisch in seinen Bann. Oder auch nicht, aber es ist ja egal, irgendwen wird man schon in den Bann dann ziehen. Mhm. Und das ist entscheidend. Ja, Persönlichkeiten vielleicht auf jeden Fall sehr interessant finde ich da Jakob Bro eigentlich, der auch ganz leichte Stücke schreibt, ganz leicht spielt und es geht ihm niemals darum, irgendwie jetzt schnell zu spielen oder so, sondern einfach nur die Stimmung zu übertragen, die er selbst fühlt. Mhm. Und da gibt es echt tolle Musik, tolle Alben.
Mhm. Jetzt auch vielleicht so ein bisschen hier aus meinem Blickwinkel tendenziös, aber ich habe mir die Sachen jetzt auch angehört und wollte dich einfach fragen, woher kommt die Melancholie eigentlich in deiner Musik, die ich sehr ausgeprägt finde. Also ich denke gerade an die beiden Stücke hier, Helios Kinesis und Kinderlied, die ihr aufgenommen habt als Videos. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext, aber Anfang diesen Jahres, glaube ich, die man auf deiner Website hören kann. Und ich fand, da war eine richtige Portion Melancholie in diesen Stücken.
Ja, woher kommt die? Keine Ahnung.
Man kann ja Melancholie auch mit Traurigkeit verbinden, aber eben auch mit so einer, ich weiß es nicht. Es ist jetzt keine Nostalgie in dem Sinn, dass irgendwas nachzuhängen scheint. Ja, es geht auch schon. Aber ich finde so, ja, die Musik hat auch was Tröstliches, aber eben auch ja Melancholisches, ja.
Mhm. Ja, eben, ich glaube, weil ich das so genieße, die einzelnen Momente im Leben genieße und da muss auch gar nicht viel passieren, manchmal einfach nur den Sternenhimmel zu betrachten oder, wie gesagt, in den Wald zu gehen, spazieren zu gehen, das reicht dann mir schon eigentlich als Erlebnis und ja, ich glaube, da kommt so eine melancholische. Ja, und auch in der Musik, also von Anfang an habe ich sehr viel einfach frei improvisiert und da kamen dann manchmal sehr harmonische Sachen raus und manchmal auch nicht, aber es war immer dieser melancholische Zustand, der mich, der dann die Musik gut klingen lassen hat. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist dann bis heute geblieben einfach, dass das aus der Kindheit heraus das war nicht jeden Abend so oder nicht jeden Tag, als ich mich ans Klavier gesetzt habe, aber wenn es dann so war, dann war das ein ganz tolles Gefühl. Einfach, ja.
Kannst du dir vorstellen, Filmmusiken zu machen oder andere künstlerische Werke zu vertonen?
Auf jeden Fall, ja. Das fände ich sehr spannend, ich glaube.
Und ja, wenn wir bei der Zukunft sind, vielleicht jetzt zur nahen Zukunft zum Schluss. Du spielst mit Lukas Wilsmeier, Janis Sicker und Leif Berger am Mittwoch, den 28. Juli, also diese Woche Mittwoch. Wir strahlen ja am Sonntag immer hier den Podcast aus. Im King George Jazz Club. Da kann man Tickets kaufen, kann man sich vor Ort anschauen und eben auch im Stream. Was kann man da erwarten? Was werdet ihr da spielen?
Wir werden Stücke von unserem geliebten Thelonious Monk spielen, also ausgewählte Stücke. Ja, und wir setzen uns an andere Instrumente, als wir normalerweise spielen, also an unsere Zweitinstrumente. Bei Lukas Wilmsmeier müsste man eigentlich sagen, der spielt eigentlich jedes Instrument und übt auch jedes Instrument.
Also jeder andere muss sein Instrument festhalten, damit er eben das nicht...
genau. Ja. Und wir hatten da Lust drauf, das mal zu machen. Und glauben auch daran, dass es egal ist, ob man jetzt an einem Instrument sitzt, wo man vielleicht technisch nicht sich so ausleben kann, wie an seinem Hauptinstrument, weil die Musik, also der Mensch ist ja derselbe, der die Musik macht und mit derselben Haltung geht man dann daran und genau, dann ist es eigentlich nicht schlimm, wenn man da technisch vielleicht jetzt nicht super virtuos spielen kann. Ja. Also Leif Berger kann mit Sicherheit viel besser Schlagzeug spielen als ich, aber darum geht's nicht.
Ja, der gute alte Instrumententausch, schon immer mal wieder überraschende Ergebnisse mit sich bringt. Wir können gespannt sein. Was machst du heute noch? Es ist ein sehr schöner, sonniger Tag. Wie wirst du ihn beschließen? Als letzte Frage.
Ich werde jetzt gleich wieder zu meinem Proberaum fahren.
Ich hab's mir fast gedacht.
Nee, aber ich würde auch gern draußen irgendwie Buhl spielen oder so. Vielleicht mache ich das danach. Ich habe noch zwei Schüler tatsächlich, die ich unterrichten werde. Und genau.
Ja, dann viel Spaß dabei, viel Spaß am Mittwoch und herzlichen Dank, Simon Belo, dass du hier im Jazzcast gewesen bist.
Sehr, sehr gerne.
Ja, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.